Hallo Martin.
Guten Morgen, liebe Julia. Hallo.
Guten Morgen aus dem Sonnenschein in Hannover.
Ja, Sonne auch in Stuttgart. Es ist schön kalt hier und man hört es, glaube ich, bei mir ziemlich extrem. Ich bin sehr nasal unterwegs.
Das hört man ja.
Das ist alles dicht bei mir. Aber es ist Winter und so ist es einfach. Hoffentlich geht es bald wieder besser.
Ja, bei mir zum Glück nicht. Ich gebe alles gerade, damit ich noch bis Mitte März auf jeden Fall durchhalte, weil bis dahin ist bei mir jetzt noch einiges los. Danach ist so ein bisschen Delle, ne? So wahrscheinlich auch koalitionsverhandlungsbedingt sind da nicht so viele Veranstaltungen. Aber wir tun jetzt gerade so, als wenn wir uns jetzt erst zusammenschalten würden. Wir hatten gerade schon ein engagiertes Vorgespräch, in dem wir hoffentlich nicht zu viel Pulver für unser Gespräch jetzt gerade verschossen haben, weil es ist ja doch gerade wirklich ich finde, das wild untertreibt es eigentlich noch. Es ist wirklich eine absolut herausfordernde, anspruchsvolle Zeit, in der wir da leben. Und wir mussten da gerade erstmal uns so ein bisschen zurechtruckeln, bevor wir in die Aufnahme steigen.
Ja, wir reden uns ja immer so ein bisschen warm und diesmal hat es ein bisschen länger gedauert. Irgendwie, wir sind dann total eingestiegen schon und haben eigentlich auch schon über ein paar Themen gesprochen.
Genau.
Aber wie du sagst, es ist gerade so viel los, innenpolitisch, außenpolitisch, nicht politisch. Es ist gerade Wahnsinn irgendwie und reicht eigentlich auch schon wieder, muss ich sagen, für ein ganzes Jahr und wir haben Mitte Februar, ne? Also das ist wirklich, wirklich Wahnsinn, ja. Ich meine einfach nur mit jetzt Sonntag natürlich, also heute ist Mittwoch Aufzeichnung. Wir gucken auch, dass es sehr, sehr schnell veröffentlicht wird, alles natürlich.
Mittwoch, der 19. Februar.
Der 19. Februar und am Sonntag ist die Bundestagswahl, die vorgezogene Bundestagswahl. Und deswegen gucken wir natürlich, dass wir so schnell wie möglich auch veröffentlichen.
Ja, genau. Ob wir da jetzt noch wirklich heiße Tipps haben, das weiß ich nicht.
Vielleicht hat jemand Tipps für uns. Ich bin gespannt, ich bin offen.
Das stimmt. Wir haben uns für heute überlegt, dass wir mal versuchen, ich weiß nicht, ob wir das in der Zeit schaffen, weil wir sind ja auch beide so Labertaschen, uns gegenseitig so 2 bis 3 Fragen zu stellen. Mal sehen, wie viel wir schaffen, von denen wir vorher nicht wissen, was das für Fragen sein würden. Ich bin gespannt. Martin, willst du einfach mal anfangen?
Ich bin auch gespannt und lustig, dass du sagst 2 bis 3 Fragen. Ich habe gestern einfach mal so ein bisschen überlegt und habe 8 Fragen. Also
ja, ich habe auch mehr, aber wir werden bestimmt nicht so viele schaffen.
Wir werden bestimmt nicht alle schaffen. Und ich habe mich jetzt erstmal so ein bisschen auf, ich sage jetzt mal, auf Deutschland konzentriert bei den ersten Fragen. Und es sind ja sehr, sehr viele Sachen auch international wieder passiert und Ukraine, Russland, Trump und alle möglichen. Das habe ich jetzt erstmal versucht, ganz kurz auszuklammern, weil natürlich für uns jetzt auch am Sonntag die Bundestagswahl ansteht. Und was ich mich gefragt habe und was ich dir auch gerne, die Frage, die ich dir stellen würde, ich habe mir wirklich sehr viele von diesen Wahlsendungen angeguckt, ob es jetzt die Wahlarena war, ob es dieses Quadrell war, was auch immer, was RTL da gemacht hat mit, war ja spannend und fand ich auch alles irgendwie hatte seine Berechtigung und ich fand auch sehr, sehr spannend, dass es gefühlt unterschiedlichste Formate waren irgendwie, also gestern Abend zum Beispiel auf ProSieben noch, so eine Reportage mit Scholz auch nochmal für eine Stunde. Also irgendwie spannend. Thematisch, muss ich sagen, war es für mich ja sehr, sehr einseitig. Ja? Und deswegen die erste Frage an dich wäre, welche Themen haben dir denn gefehlt jetzt im Wahlkampf? Was wurde nicht diskutiert für dich, was eigentlich aber sehr, sehr wichtig ist für deine Entscheidungsfindung?
Und Martin, es ist so schön, wir kennen uns jetzt. Also ich würde jetzt nicht sagen, schon die Ewigkeit, weil das tun wir nicht, aber wir sind uns ja sehr nah in so auch, was so den Kopf angeht und so. Und ich, die Frage hatte ich auch, aber ich habe sie nicht in die engere Auswahl genommen, aber die Frage hatte ich natürlich auch. Es liegt ja auch auf der Hand. Welche Themen haben mir gefehlt? Also ich glaube, mir haben die Themen vor allen Dingen gefehlt, die sehr stark den Alltag der Menschen in Deutschland bestimmen. Und ich finde, man hat das auch so ein bisschen gemerkt, so der Unterschied zwischen den Formaten, die wir jetzt im Fernsehen gesehen haben, die professionell moderiert wurden, und den Formaten, die natürlich auch professionell moderiert wurden, wo aber die Zuschauerinnen und Zuschauer im Publikum Fragen stellen konnten. Und interessanterweise ging es da ja ganz selten so um die Fragen, die jetzt die Medien rauf und runter beschäftigen. Wer hat sich gerade wie gegen wen geäußert oder was weiß ich. Also es ging sehr stark um wirklich lebensnahe Fragen, um Ängste, die das Alltagsleben beschäftigen, die aber auch die Zukunft beschäftigen. Und diese Fragen, finde ich, die haben oft gefehlt. Und das sind für mich Fragen irgendwie, also zum Beispiel ganz zentral der Bildung. Also ich finde die ganze Frage, also ich bin vielleicht noch ein bisschen beeinflusst. Ich habe am letzten Freitag bei der Didakta, bei der großen Bildungsmesse moderiert, wo das natürlich ein Riesenthema war, unser Bildungssystem und wie sind wir da aufgestellt, wie sind wir auch sozusagen quer, wie hängen alle Bildungssäulen sozusagen im Bildungssystem miteinander zusammen, wie sind wir da aufgestellt, wie ist die Verzahnung, was ist eigentlich der Outcome von den jungen Menschen, die aus diesem Bildungssystem rauskommen an den unterschiedlichen Stellen. Wie ist unser Bildungssystem ausgestattet? Wie sind unsere Bildungsinstitutionen ausgestattet? Wie muss sich eigentlich die Ausbildung von Lehrenden, von Lehrkräften verändern, um sozusagen auch auf die neuen Herausforderungen, auf neue Themen, auf neue Zusammenhänge irgendwie einzugehen? Also das Bildungsthema hat mir total gefehlt. Also es war fast überhaupt nicht vorhanden. Ich finde auch, das Thema Klima hat viel zu wenig Raum eingenommen. Das kam nur manchmal so, ja, wie finden Sie Windräder? Und die finde ich doof. Oder würden Sie wieder zur Atomkraft zurück oder was? Also, aber irgendwie die Fragen, die Leute in ihrem Alltag beschäftigen, die kamen mir viel zu wenig vor. Und nur noch zwei Sätze, dann höre ich mit meinem Monolog hier jetzt auch auf. Ich glaube, dass die Frage, wie gut und wie sicher und wie problemlos in Anführungsstrichen Menschen sich in ihrem Alltag bewegen können. Also kommt die Bahn pünktlich? Sind die Toiletten in der Schule meines Kindes in Ordnung? Komm ich irgendwie abends auch als Frau zum Beispiel sicher nach Hause, wenn ich irgendwie um 11:30 am Hauptbahnhof lande und dann noch mit der Bahn fahren will? Also solche Fragen, die den Alltag ausmachen, fühle ich mich in meinem Alltag sicher, gestärkt und lässt sich mein Alltag gut planen? Ich glaube, das sind Fragen, die ganz entscheidend sind, auch für die Frage, wähle ich Protest, in Anführungsstrichen, oder nicht? Gibt mir mein Alltag, gibt mir der Alltag in diesem Land Sicherheit? So. Und die Fragen, die alle damit zu tun haben, davon haben mir ganz, ganz viele gefehlt. So.
Ja. Vielleicht, weil du die Frage ja auch hattest, ich würde einfach noch ganz kurz, was ich auch fand, was mir wirklich gefehlt hat, das Thema Gesundheit
Ja,
wurde so gut wie gar nicht dann
gehört ja auch
öffentlicher
dazu.
Nahverkehr, sowas auch.
Ja.
Es gab mal eine Frage, die ich in so einer Wahlarena auch gesehen habe, da ging es ums Deutschland-Ticket. Ganz konkret. Wird unter einem Kanzler Merz, wenn es so sein sollte, dann das Deutschland-Ticket weitergeführt? Und dann hieß es, naja, die Finanzierung für 2025, die ist gesichert und danach müssen wir schauen. Und dann hieß es, naja, schauen, gibt es einen politischen Willen dazu? Also ist ja egal, wie man schaut, ne? Man kann schauen, dass es klappt und man kann schauen, dass es nicht klappt. Und da war es dann auch wieder sehr, sehr schwammig. Und dann noch ein Thema, wo jetzt gerade die Linke sehr von profitiert, die sich gerade sehr extrem im Aufschwung befinden. Nicht zuletzt auch wegen der U18-Wahl, die leider überhaupt keine Auswirkungen hat, aber wo die Linke die stärkste Kraft einfach war. Das Thema Mieten, das Thema Wohnen, Wohnbau, günstiges Wohnen oder ich glaube, es heißt nicht mal mehr günstiges Wohnen, sondern es heißt noch irgendwie bezahlbares Wohnen. Und natürlich Inflation und sowas. Das sind natürlich Sachen, die meines Erachtens nach total hinten runtergefallen sind und die aber eigentlich für die Lebenswelt ganz vieler hier in Deutschland lebender Menschen essentiell wichtig ist.
Absolut. Also da stimme ich dir voll zu. Also habe ich jetzt Mieten, Wohnen, Gesundheit, also
Die Liste ist
Infrastruktur
lang,
meinte ich
die
ja auch, die
Liste ist
Bahn.
lang. Man kann
Ja,
eigentlich
und aber
sagen, es wurde fast nur über Migration gesprochen, ne? Also das ist ja das,
genau.
also deswegen, es war sehr, sehr monothematisch. Und sehr viele wichtige Themen wurden ausgeklammert. Und ich glaube, das, also natürlich wurde sowas dann auch bewusst gemacht, ne, und in die öffentliche Agenda irgendwie mit reingezogen, weil halt auch viele dieser anderen Themen, die Antworten, die die Parteien da geben, auch überhaupt nicht befriedigend sind, wenn man sich die Wahlprogramme anschaut. Und dann ist natürlich
Und
so, dass man da auch so ein bisschen guckt, wo man sich da wie positionieren kann.
ich finde halt bei diesen Formaten, wo Bürgerinnen und Bürger zu Wort gekommen sind, diese Konkretion der Fragen, da hast du natürlich auch gemerkt, wer in welchen Themen irgendwie auch sicher ist, ne? Also, und das bei den großen. Gibt es überhaupt das Wort Quadrille? Ich glaube, das gibt es gar nicht, ne? Also bei diesen großen Diskussionen ging es halt sehr oft so um so Fragen, wo man dann auch wieder sehr viel, ich will nicht, also Floskeln meine ich jetzt nicht, das so negativ meine ich es nicht, aber sehr viel Vorbereitetes, was man schon öfter gehört hat, irgendwie raushauen konnte, ne? Auf allen Seiten. Und ich glaube, das ist das, was, genau das ist das, was gerade nicht verfängt und was zu Recht auch nicht verfängt, weil wir konkrete Lösungen brauchen. Und lass mich noch eine Sache, dann können wir auch wechseln, weil du sagst, die U18-Wahl. Das finde ich irgendwie ganz interessant, weil natürlich sieht man da, die Linke wird sehr präferiert bei den Jugendlichen U18. Die AfD ist aber natürlich trotzdem hoch. Und ich habe heute auch noch mal eine Karte gesehen, also wo man also sozusagen auch nochmal an die regionale Verteilung, und da ist der ganze Osten blau, bis auf Berlin. Und ich finde, wenn jetzt auch wieder, also ich finde immer an diesen jungen Menschen wird gerade so viel diskutiert. Also entweder, oh, wie kann das sein, dass sie so viel AfD gewählt haben? Finde ich jetzt irgendwie nicht so erstaunlich, wenn man auch guckt, wo wurde das gewählt und wie werden junge Menschen sozialisiert und welche Rolle spielen die sozialen Medien. Und jetzt wird gesagt, oh, ja, das ist ja toll, das ist ja irgendwie ganz anders, weil da sind jetzt irgendwie andere Parteien weit oben. Ja, aber wenn man sich dann wieder die regionale Verteilung anguckt, und das ist doch auch irgendwie das Problem. Also, dass wir gerade wirklich, also links, also wenn du jetzt auf die Deutschlandkarte drauf guckst, links ist es irgendwie relativ rot, unten ist es schwarz und rechts ist es fast komplett blau. Also, und ich meine, da müssen wir uns doch Gedanken darüber machen, wie sich auch so ein Land zusammen regieren lässt in seiner Unterschiedlichkeit, aber eben auch nicht so, dass irgendwie so fast politisch komplett getrennte Teile voneinander
Ja.
irgendwie so zu sehen sind. Also das finde ich schon, das sollte einem, finde ich, auch was so, das sollte einem schon zu denken geben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich noch bei der U18-Wahl noch gelesen habe, ist, dass da natürlich viele noch nicht so festgefahren sind auf Parteien. So dieses, ich habe schon immer FDP gewählt oder ich habe schon immer SPD gewählt oder immer die Union oder sowas, deswegen wähle ich die weiter, sondern dass es da natürlich mehr auf Themen auch geht. Und dass sich dann halt auch einfach viele von den Themen von der AfD oder von den Linken jetzt vor allem, gerade weil die da jetzt die stärkste Kraft, glaube ich, waren, mit, glaube 17, 18% oder sogar fast 20%, dass die Themen einfach angesprochen werden von denen. Was ich dich noch fragen wollte, weil du ja auch schon viele dieser Bürgerdialoge auch moderiert hast, wie das denn von da aus deiner Perspektive ist, als Moderatorin in dem Fall, weil also die Bürgerdialoge, die jetzt im Fernsehen gezeigt wurden, das ist ja natürlich auch redaktionell vorbereitet. Ja? Also das ist ja, die mussten vorher ihre Fragen einreichen, dann wurde da eine redaktionelle Vorauswahl getroffen und es war, glaube ich, auch relativ klar, wer rankommt. Es wirkte zwar immer so spontan, aber meine Erfahrungen sind, im Fernsehen ist eigentlich so gut wie nichts spontan. Jedenfalls auch, wenn es nur so aussieht. Wie ist das denn bei dir gewesen vor Ort? Wie spontan wurden die Leute ausgesucht? Wurden Fragen im Vorhinein abgeklärt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Da wurde überhaupt gar nichts vorher abgeklärt. Die Fragen sind völlig, also die sind völlig zufällig. Also ich entscheide sozusagen in dem Moment, wer drankommt. Und niemand weiß, was da für eine Frage kommt. Insofern ist das, finde ich, was das angeht, schon anders, was man natürlich schon aber bedenken muss. Die Bürgerdialoge, also die ich vor allen Dingen kenne, sind die, die ich mit unserem aktuellen Arbeitsminister Hubertus Heil gemacht habe. Und natürlich kommen zu diesen Bürgerdialogen in den seltensten Fällen Leute, die sich jetzt politisch auf einer ganz anderen Spur befinden. Also sicherlich, also da kommen durchaus auch kritische Stimmen. Das sind jetzt nicht nur alles Leute, die Hurra schreien, aber also und auch kritische Fragen stellen und hinterfragen. Aber es sind eher nicht Leute, die jetzt irgendwie aus einem ganz anderen politischen Lager kommen, obwohl auch relativ breit, also zum Teil relativ breit eingeladen wird. Also mit Einladung schreiben, das ist schon eher sozusagen, sag ich mal so, vielleicht die üblichen Verdächtigen, aber es wird halt auch immer in der Stadt plakatiert. Das heißt, oder in Zeitungen oder was weiß ich was, du kannst schon eben auch davon erfahren, wenn du eben nicht im erweiterten sozialdemokratischen Kontext dich bewegst, ne? Aber die Fragen sind null redaktionell vorbestimmt oder was weiß ich was. Und interessanterweise auch das Phänomen, es wird sehr konkret. Also es sind sehr konkrete Anliegen und weniger globalgalaktische virtuelle Probleme. So.
Ja, also die wirklich Themen, die wirklich die Leute betreffen, ne? Also jetzt nicht irgendwie, ja,
Ja.
spannend auf jeden Fall. Und wahrscheinlich kommen auch Leute, die wirklich auch sich auf einen Dialog einlassen wollen, und nicht die einfach nur ihre Meinung senden wollen und dann gar nicht davon offen sind. Oder ist es doch also
Das
hätte ich
ist
jetzt mal
gemischt.
gedacht irgendwie. Ist gemischt, okay, ja. Ja,
Ja, das ist gemischt. Ich habe
spannender Einblick, also.
früher auch schon Bürgerdialoge moderiert, so zu Themen. Also das war dann irgendwie auch vom Forschungsministerium. Da ging es sozusagen um Zukunftstechnologien oder was weiß ich was. Also da ging es weniger jetzt um die Person einer Ministerin oder eines Ministers, die dann zwar auch irgendwann zum Abschluss da war, aber da ging es um Themen. Da haben die Bürgerinnen und Bürger an runden Tischen gesessen und haben sich sozusagen moderiert an diesen Tischen darüber auseinandergesetzt. Und da kamen schon manche mit ihrer Aktentasche, mit den Unterlagen, die sich schon ewig mit dem Thema beschäftigt haben oder auch bei den Bürgerdialogen jetzt mit dem Arbeitsminister. Da kommen schon auch welche natürlich mit Kommentaren. Also das ist auch so. Aber das ist ja, es fällt nicht schlimm ins Gewicht. So,
Okay, ja.
jetzt, welche Frage wähle ich jetzt aus? Das ist jetzt eine große Frage, Martin. Ich habe noch eine andere, die ich dir auf jeden Fall auch nachher noch gerne stellen würde. Aber wir sprechen ja gerade viel über unsere Demokratie. Also auch jetzt mit Blick auf Sonntag und die Wahl. Und wir sagen ja, wir sprechen ja auch immer von den demokratischen Kräften der Mitte und dann eben von dieser einen antidemokratischen Kraft. Und wir sehen, sie stehen bei 20% aktuell, glaube ich, in der Vorabfrage, in den Prognosen. Und gleichzeitig muss man dann immer wieder sagen, 80% würden sie offensichtlich nicht wählen. Also das ist ja immer noch eine sehr überwältigende Mehrheit. Würdest du sagen, dass unsere Demokratie gerade ernsthaft in Gefahr ist?
Also ist eine schwierige Frage, muss ich sagen. Ist so richtig, wie soll ich sagen? Ich glaube, eine gesunde Demokratie muss das aushalten, dass es auch andere Meinungen gibt. Und mit anderen Meinungen meine ich leider auch extremste Meinungen, die die Demokratie verachten und die Demokratie eigentlich zerstören wollen. Jedenfalls im Geheim kann man auch nicht mehr sagen. Natürlich im Vordergrund tun sie immer so, oder tut die AfD immer so, als wenn sie das gar nicht wollten, als wenn sie eigentlich die Demokratie auf ein neues Level bringen wollen mit ihrer Art und dass endlich wieder eine Demokratie herrscht und eine Meinungsfreiheit wieder herrscht. Das ist das, was sie immer wieder sagen. Auf der anderen Seite mache ich mir natürlich Sorgen auch. Also ich finde solche extremen Kräfte und finde ich immer. Schwierig ist noch total untertrieben und wenn wir in die Geschichte gucken, darf sowas eigentlich nicht mehr passieren. Es sind noch keine 100 Jahre her, dass wir den Holocaust erlebt haben und Ich glaube, wir haben einfach eine Verantwortung, dass das so nicht passiert und dass für unsere Kinder und für unsere Enkel, dass die in einem Land aufwachsen dürfen, in einer Demokratie aufwachsen dürfen, wie wir es auch durften und auch dürfen. Und ich glaube, da müssen wir uns wehren und für unsere Demokratie auch einstehen. Und ich glaube, das funktioniert eben nicht, wenn wir jetzt nochmal diese Verteilung mit dem 80-20 irgendwie anschauen. Es funktioniert immer nicht, wenn man einfach immer nur redet und sagt, naja, also wir legen Wert auf unsere Demokratie, die ist wichtig, sondern ich glaube, wir müssen alle ins Handeln kommen. Und wir müssen alle was dafür tun, dass sich dieses 80-20 zu einem 85-15, zu einem 90-10 irgendwie wieder entwickelt. Ich glaube, mehr Potenzial haben wir da gar nicht. Ich glaube, es gibt einfach sehr viele Rechtsextreme und Rechtsradikale auch in Deutschland. Die gibt es einfach, dieses Gedankengut ist da, das war auch schon immer da. Die hatten dann halt irgendwelche anderen Kanäle. Erst haben sie nicht gewählt, dann haben sie die NPD gewählt, dann haben sie vielleicht andere sehr konservative Richtungen gefunden, wo sie sich eingebracht haben. Aber ich glaube, wir müssen alle für unsere Demokratie einstehen und aktiv mitgestalten. Und aktiv mitgestalten heißt natürlich in Parteien eintreten und Parteiarbeit leisten, gerade für junge Menschen. Ich kann aber sehr gut nachvollziehen, dass viele Junge sich nicht repräsentiert fühlen von den Parteien. Das heißt, vielleicht müssen da neue Strukturen entstehen. Da muss vielleicht was Neues entstehen, ob es neue Parteien sind, ob es neue soziale Bewegungen sind. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas muss passieren. So ein bisschen wie Fridays for Future das gemacht haben, die dann irgendwie versäumt haben, den nächsten Schritt zu gehen von dem. Aber ich glaube, es ist nicht nur die politische Arbeit, sondern das ist die Arbeit in Vereinen, das ist die Arbeit in der Nachbarschaft, das ist die Arbeit in Quartieren, die Demokratie voranbringen kann und einfach dieses, was Demokratie eigentlich ausmacht, dieses Miteinander reden, das Kompromisse finden, dieses Gemeinschaftsgefühl einfach, das zu stärken. Und wenn wir das auf kleinsten Ebenen in Stadtteilen, in Quartieren, in Vereinen, in Schulen, in Gewerkschaften, in Unternehmen, überall mehr etablieren und mehr daran arbeiten, ich glaube, dann entwickelt sich auch eine andere politische Denke dazu und dann wird Leuten klar, wie wichtig das eigentlich ist. Und wenn man sich diese Mitte-Studie, die mir immer noch in meinem Kopf bleibt, dass irgendwie 8% der Leute gerne eine Diktatur hätten, da fasse ich mir einfach an den Kopf und denke immer, die Leute, ihr habt noch nie eine Diktatur erlebt, ja, und ich hoffe, es wird auch so bleiben, dass ihr das nicht müsst. Ja, also wie du merkst, es ist eine total schwierige Frage. Eigentlich, wenn ich mir die Zahlen einfach nur anschaue, mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen. Wenn ich genauer reingehe und mir genauer angucke, wie diese Verteilung da ist, dann mache ich mir eigentlich schon Sorgen. Versuche aber durch meinen antrainierten Zwangsoptimismus irgendwie immer wieder zu sagen, wir kriegen das irgendwie hin. Ja. Wie ist denn bei dir? Du machst dir Sorgen, würde ich jetzt mal schätzen.
Ich glaube, es kommt darauf an, wohin man guckt. Also ich glaube ja auch, dass Demokratie sehr viel mit starken Institutionen zu tun hat. Und dass wir in Deutschland, finde ich, noch starke Institutionen haben, die unsere Demokratie sichern. So, was Fragen von auch Unabhängigkeit angeht. Und also ich glaube, unser System ist noch gut. Ich finde halt eben gerade nur, wir müssen uns, und ich hoffe, dass da zurzeit auch stärker hingeguckt wird, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir diese Institutionen schützen können. Und ich glaube, da müssen wir uns wirklich langfristig drüber Gedanken machen, weil wenn wir jetzt mal nach Amerika gucken, was da gerade mit, wir reden ja immer davon, so ja, oder haben gerade in der ersten Präsidentschaft von Trump sehr viel von diesen Checks and Balances gesprochen. Und wir sehen ja gerade in einem atemberaubenden Tempo, dass Checks and Balances nicht für alle einen Wert mehr darstellt. Und dass ja gerade sicherlich aus, wir haben da ja vorhin auch schon drüber gesprochen, aus amerikanischer Sicht Dinge passieren, die wir vielleicht nicht gut finden, die aber aus amerikanischer Sicht vielleicht sogar Sinn machen. Aber wir sehen eben auch, dass Institutionen, etablierte Institutionen, die eben für eine Ausgewogenheit in mancher Hinsicht sorgen, ganz bewusst ausgehöhlt werden, eben nicht zerstört werden, sondern ausgehöhlt werden und damit handlungsunfähig gemacht werden. Und das passiert in der größten Demokratie der Welt. So. Und diese Tendenz, also wie weit das reichen kann, das kann ich überhaupt gar nicht beurteilen, weil ich überhaupt keine Expertin dafür bin, wie weit das gehen kann, wie weit da auch gewütet werden kann. Zu gucken, was kann schlanker werden oder was weiß ich was. Also das finde ich jetzt erstmal noch gar nicht das Problem. Also zu sagen, wo haben wir irgendwie vielleicht auch, darüber diskutieren wir hier auch, wo haben wir zu viel Bürokratie oder was weiß ich was oder wo gibt es ungute Verflechtungen oder keine Ahnung was. Also das finde ich jetzt erstmal ganz neutral betrachtet irgendwie nicht schlimm. Aber wenn es um eine bewusste Aushöhlung von demokratischen Institutionen geht, die auch bestimmte Dinge sicherstellen, da finde ich, muss man halt dann schon irgendwie genauer hingucken. Und wenn wir immer sagen, Amerika ist uns 10 Jahre voraus oder so, ich hoffe nicht in jedem Fall, dass das stimmt. Aber dann finde ich, muss man sich da jetzt ganz extrem mit beschäftigen, wie wir unser System sicherstellen können, auch wenn Kräfte am Werk sind, die nicht demokratisch denken. Ich habe keine Vorstellung, wie genau das geht und was an welcher Stelle genau passieren muss. Aber ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. So. Und insofern denke ich auch das, was du sagst, im Moment mache ich mir noch keine, darüber zumindest noch keine sch ganz schlimmen Sorgen, aber ich finde, wir müssen uns vorbereiten.
Ja, weißt du, ich habe quasi journalistischen Hintergrund und ich habe immer gelernt, Sachen kritisch zu hinterfragen und wirklich auch zu gucken, wo ist dieser Painpoint, ne? Wo kann ich da reingehen, wo kann ich irgendwie schauen, also wo ist der Punkt, der einfach wehtut. Und das ist ein ganz schmaler Grat geworden, finde ich. Dieses ganz kritisch hinterfragen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Vertrauen zu zerstören, bewusst. So Sachen zu hinterfragen, die eigentlich als Gesetz gelten, die eigentlich einen gesellschaftlichen Konsens haben. Und dann sind wir ganz schnell in dieser populistischen Handhabe dabei. Und das finde ich gerade, das ist ein sehr, sehr schwieriger Punkt, gerade wenn wir auch über politische Institutionen oder gesellschaftliche Institutionen sprechen. Ne? Wo ist es noch ein kritisches Hinterfragen, dass ich sage, okay, ist das okay, was ihr gerade macht? Oder ist es ein Hinterfragen und zu sagen, naja, also das ist jetzt eure Meinung zu irgendwas. Nee, es sind Fakten in dem Moment. Ja? Aber dieses, ich werde doch wohl noch hinterfragen dürfen oder das wird doch wohl noch in Ordnung sein. Und das finde ich ist ein ganz schmaler Grat, wo wir uns auch gerade bewegen, wenn Gerichtsurteile hinterfragt werden auf einmal so, ne? Dieses, ist das kritisches Hinterfragen oder ist das eigentlich so also die Frage so gestellt, dass eigentlich das Vertrauen bröckelt und dass dann viele Bürgerinnen und Bürger denken, naja, also das geht jetzt nicht so irgendwie sowas, ne? Und ich finde, das ist so ein Fundament von Demokratie, wenn das so langsam ausgehöhlt wird, und das passiert nicht in 2 Jahren, das passiert, wir merken, dass AfD in den letzten 10 Jahren einfach stetig sich immer weiter gewachsen, bis hin zu verdoppelt. Und wenn jetzt die Bundesregierung, die künftige Bundesregierung nicht liefert, dann wird dieser stete Tropfen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann mache ich mir wirklich Sorgen, weil da sind wir nicht mehr bei 2080. Ja.
Ja. Und was ich auch finde, wir müssen oder es braucht wirklich noch ein mehr Zuhören, auch was die Menschen tatsächlich beschäftigt. Also ich habe der letzte Podcast, wir leisten uns Gesellschaft, den ich ja zusammen mit Berthold Vogel mache, kurze Werbe an dieser Stelle, haben wir ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit Nathalie Grimm geführt, die so ein paar neue Erkenntnisse aus der Zusammenhaltsforschung des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt geschildert hat. Und die haben die machen so eine langjährige Panelstudie, wo sie eben mit Menschen sprechen, mit 90 Menschen über mehrere Jahre und wirklich ganz offene Gespräche, gar nicht immer unbedingt so ein Interview-Leitfaden. Also natürlich haben die Punkte, die sie fragen, aber die fragen wirklich wie sieht ein normaler Tag bei Ihnen aus? Was weiß ich, so. Und Die Frage ist sozusagen, wo beginnt es, ist sozusagen eigentlich, dass Menschen sich zurückgelassen fühlen. So, und zurückgelassen fühlen eben auch als mögliche Quelle von dann antidemokratischen politischen Entscheidungen. Und Sie haben so drei Beispiele daraus gepickt. Ich will jetzt auch gar nicht so lange, aber da war zum Beispiel ein Beispiel, eines pensionierten Polizisten, der sich seine Karriere sozusagen auch hart erarbeitet hat, der irgendwie viel dafür getan hat, dass er irgendwie dahin kommt und ist auch in seinem privaten Umfeld jetzt engagiert und in irgendwelchen Vereinen und was weiß ich was, der aber immer mehr das Gefühl hat, sozusagen nicht mehr sozusagen zur Normalität dieser Gesellschaft zu hören. Als, ich sage jetzt mal, na, ich benutze das eigentlich nicht so gerne, aber als älterer weißer Herr, so. Ne? Und das ist ja auf der einen Seite auch, finde ich, eine positive Entwicklung, weil das hat auch was damit zu tun, dass wir nicht mehr das normale Arbeitsverhältnis haben, dass wir nicht mehr eine klassische Geschlechteraufteilung haben und Rollenaufteilung haben, dass unsere Welt bunter geworden ist. Also das sind ja alles sozusagen Sachen, die ich auch persönlich gut finde. Und gleichzeitig müssen wir eben gucken, dass Menschen irgendwie, die auch zu Recht sagen, ich gehöre doch auch sozusagen oder ich auch zur Normalität. Ne? Also, dass man da wirklich irgendwie auch eine Balance in der öffentlichen Aufmerksamkeit auch herstellt, dass es nicht ausschließlich sozusagen jetzt, dass alle einer bestimmten Generation oder eines bestimmten Geschlechts oder einer bestimmten Herkunft oder was weiß ich was, dass das schlecht ist und nicht mehr normal. Also ich will jetzt gar nicht auf diese Woke-Diskussion, aber es nimmt ja zum Teil, finde ich, hat es in manchen Bereichen eine Richtung genommen, wo andere sich dann wiederum ausgeschlossen fühlen. Und es kann ja jetzt auch nicht sein, dass wir den gleichen Fehler machen, nämlich wieder ausschließen von anderen Gruppen jetzt aber in der Wahrnehmung und in ihrer Lebensrealität, sondern es muss ja sozusagen Platz für sozusagen alle Lebensrealitäten sein und eine Wertschätzung für alle Lebensrealitäten sein. Und wenn wir sehen, dass dort sozusagen Keim liegt für antidemokratische Einstellungen, dann müssen wir, finde ich, da auch hingucken.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass es, natürlich gibt es auch schon länger, aber es hat so ein bisschen auch in der Corona-Zeit noch mal mehr angefangen, diese quasi, es gibt schwarz oder weiß, es gibt das eine oder es gibt das andere, du bist dafür oder du bist dagegen. Und es gibt, sonst gibt es nichts irgendwie. Und es ist sehr, sehr schwierig, die beiden Pole irgendwie auch wieder zusammen zu kriegen. Und das kann man sagen, irgendwie, das ist jetzt irgendwie, wenn man nochmal auf Corona schaut, impfen ja oder nein. Aber du kannst auch auf jeden Konflikt mittlerweile schauen. Du kannst Israel-Palästina dir anschauen. Ne? Wenn du auf der einen Seite sagst, hat Felix Lobrecht bei Gemischtes Hack, glaube ich, war es auch gesagt, oder als er im Hotel Matze zu Gast war, ich weiß es gerade nicht genau. Da meinte er auch, naja, wenn du sagst, naja, also ich finde erstmal schrecklich, dass im Gazastreifen so unglaublich viele Menschen gestorben sind und unglaublich viele Kinder einfach zerbombt wurden, muss man so ganz drastisch sagen, dann bist du sofort auf der anderen Seite halt ein Antisemit irgendwie. Also das heißt, nur weil du auf der einen Seite sagst, ich finde schrecklich, dass so viele Kinder gestorben sind, wirst du sofort in so ein Lager reingestopft. Also wirst du gesagt, okay, nein, du bist eher auf dieser Seite unterwegs. Und das finde ich halt total schwierig. Also und da müssen wir uns wirklich Gedanken machen, ne? Also dass sowas eigentlich nicht passiert, dass man immer noch in den Diskurs treten darf und dass es nicht immer nur Ja oder Nein oder 0 und 1 irgendwie ist, sondern dass es ganz, ganz viel dazwischen gibt, immer noch. Und dass es
Und
natürlich auch eine
auch da,
Demokratie ausmacht.
wir haben in unserem Vorgespräch vorhin natürlich auch über diese in den letzten Tagen sehr bemerkenswerte Schuldumkehr gesprochen, was den Ukraine-Krieg angeht, dass ja auf einmal jetzt die Ukraine offensichtlich selber schuld sein soll am Angriff Russlands auf die Ukraine. Aber auch da müssen wir es natürlich immer wieder, und ich bin da voll bei dir, also ich finde, man kann mit allen Menschen mitleiden. Und genau der Punkt, an dem sich das bricht, sozusagen, ist ja da, wo ich mir aber immer noch bewusst bin, wer ist eigentlich auch schuld an dem Tod der palästinensischen Kinder. Und das ist, im Kern ist es die Hamas.
Klar.
Und Also, ne, kann man sich jetzt auch sicherlich trefflich drüber
Absolut,
streiten. Und
absolut. Ist
natürlich
total
ist die
schwierig, aber wenn
Frage,
man sich
und
einfach nur die
natürlich, ja.
Tatsache nimmt, dass da sehr, sehr viele Kinder gestorben sind und
Ja.
auch sehr viele Unschuldige einfach gestorben sind. Und wenn man das schon schlimm
Definitiv.
findet,
Ja.
dass man dann schon quasi in diese eine Ecke
Ja.
geschoben wird,
Ja.
das ist halt sehr, sehr schwierig und sehr, sehr
Ja.
problematisch irgendwie so. Und auf so einer Ebene findet eigentlich gar kein Dialog mehr statt oder kann man eigentlich gar nicht mehr diskutieren. Und dann ist man halt sehr, sehr schnell weg von den Grundgedanken einer Demokratie.
Genau, und zur Demokratie gehört, finde ich, auch immer Empathie. Also man darf empathisch mit sozusagen auch allen sein. So, und das gehört, finde ich, auch zu einer Demokratie dazu, dass es Empathie auf und für alle Seiten geben darf. Einfach erstmal nur Empathie.
Passt eigentlich ganz gut von der Richtung jetzt in die nächste Frage für dich.
Ja, ich bin auch schon gespannt.
Und zwar, also am Sonntag ist Bundestagswahl. Und eigentlich,
Ach,
wenn man sich
ehrlich?
die, ja, eigentlich wollte ich später erst sagen, also als kleine
Ach
Überraschung, so
so,
einen kleinen
oh
Cliffhanger.
shit.
Die Prognosen sind mittlerweile ziemlich gut. Also natürlich gibt es da, ich sage mal, 2, 3% Schwankungen nach oben und unten, aber 2, 3% sind schon wirklich, wirklich viel. Ja? Also man kann sagen, tendenziell, wir wissen ungefähr, wie abgestimmt werden wird, ungefähr. Man kann ja jetzt auch schon über Koalitionen sprechen und sowas. Deswegen für mich ist der spannende Punkt gar nicht der Sonntag, sondern der spannende Punkt ist der Montag. Wenn dann eigentlich klar ist, wer gewonnen hat, und wenn es dann in die Koalitionsverhandlungen reingeht. Und mein Eindruck von diesen ganzen Wahlsendungen und alles ist, da wird natürlich immer das Parteiprogramm, das Wahlprogramm wird vorgestellt und sowas. Und alle wissen eigentlich, dass es idealtypisch gedacht ist. Ja, also niemand wird das Programm genauso umsetzen können, wie es vorgestellt wird. Das wissen ja eigentlich alle, weil keiner ist in den Umfragen über 50% und das wird einfach nichts werden. Wenn ich mir das jetzt anschaue, wie miteinander diskutiert wird und wie auf das eigene Programm verharrt wird und wie wenig Schnittstellen es dann doch gibt bei den verschiedensten Programmen und wie jetzt auch miteinander gestritten wird, was ich vollkommen in Ordnung finde, wenn man im Wahlkampf miteinander streitet, also das nicht so sehen. Deswegen meine Frage, wie blickst du denn auf die Koalitionsverhandlungen? Also, was würde dich da überraschen oder was glaubst du, wird uns da in der nächsten Woche begegnen?
Jetzt musste ich einmal ganz kurz fernab vom Mikrofon kurz durchschnaufen.
Das ist mit meiner verstopften Nase wünsche ich mir das auch schon länger.
Durchzuschnaufen.
Mal wieder richtig durchschnaufen, ja.
Oh, ich gucke gerade mal in den blitzeblauen Himmel hier gerade. Also ich glaube, der Montag, also zum einen bin ich gespannt darauf, wie lang die Koalitionsverhandlungen dauern werden und die Entscheidungsphase. Ich glaube, wir haben einfach keine Zeit für lange Koalitionsverhandlungen.
Überhaupt
Und
nicht,
ich
ja.
hoffe, dessen sind sich die Parteien bewusst, dass sie jetzt nicht in irgendwelche komischen Ränkespielchen kommen, sondern dass sie ihrem Wort, das, was sie immer in den ganzen Veranstaltungen sagen, dass sie dem Land dienen wollen, was ja alle immer sehr betonen, dass sie dem Land dienen wollen. Und dazu gehört halt auch, dass sie schnell in die Pötte kommen. Also Deutschland muss einfach schnell handlungsfähig werden und solide handlungsfähig werden. Und das sind natürlich zwei Sachen, die sich manchmal widersprechen, finde ich. Also, aber die einfach gewährleistet sein müssen. Also jetzt angesichts auch dessen, was hier gerade passiert mit Verhandlungen über die Ukraine und welche Rolle spielt Europa. Deutschland muss in Europa schnell handlungsfähig wieder sein. Das heißt jetzt nicht, dass sie das nicht sind. Also ich meine, die Regierung funktioniert ja dann noch bis zur neuen Regierung auch. Die haben ja alle ihre Rollen und können die auch gut ausfüllen. Aber trotzdem, nach außen und symbolisch betrachtet, muss das schnell gehen und es muss solide gehen. Es darf, also diese, und ehrlich gesagt, ich wünsche mir weniger Show bei dem Ganzen. Ich will überhaupt gar keine Bilder bei Instagram oder was weiß ich in den sozialen Medien. Ich will da irgendwie, weder möchte ich irgendwas Durchgestochenes aus den Verhandlungen irgendwie erfahren, noch möchte ich irgendwelche Bilder beim Abendessen, wie gut man sich versteht. Ich möchte einfach ein sehr solides, pragmatisches Vorgehen. Und bei dem einen oder anderen Akteur habe ich da meine Zweifel, ob das, ich weiß ja nicht, wer da mit am Verhandlungstisch sitzt, aber habe ich da so ein bisschen meine Zweifel. Ich bin sehr gespannt, ob die Akteure, die wir jetzt sehen, auch diejenigen sind, die tatsächlich nachher mit am Tisch sitzen. Ich glaube bedingt. Ich glaube, am Montag werden wir noch ganz viel Floskeln und was weiß ich was alles hören. Wir werden es wahrscheinlich auch die ganze nächste Woche noch hören. Ich bin da bei dir. Ich finde es, auf der einen Seite müssen Parteien sich voneinander abgrenzen und müssen natürlich auch deutlich machen, wofür sie stehen. Und ich finde, man merkt aber jetzt so in den letzten 10 Tagen, merkt man irgendwie so einen anderen Umgang miteinander, auch in diesen Wahlarenen und wie das alles heißt. Ich finde, man merkt schon, dass sie sich bewusst sind, hier, wir müssen uns ab dem 24. irgendwie sortieren und müssen uns dann relativ schnell irgendwie finden und zusammensetzen. Ich finde, das merkt man. Und die Frage ist sozusagen, darüber haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen, was bezeichnen wir als Kompromiss? Und ich finde, da sind wir alle gefragt, da sind die Medien gefragt, da sind die Parteien selber natürlich auch gefragt. Die Erwartung an ein solides Fundament kann nicht sein, dass alle glauben, sie könnten alles durchbringen. Ich erwarte und ich wünsche mir wirklich eine kluge Aufgabenteilung innerhalb der zukünftigen Koalition, wo sich nicht die Kräfte blockieren, sondern es wirklich auch klare Zuständigkeiten gibt, wo einer dem anderen auch vielleicht das Feld überlässt in einem Themenbereich und auch wenn es sozusagen der eigenen politischen Meinung nicht zu 100% entspricht, weil wir das brauchen. Und wie gut das funktioniert, das kann ich nicht sagen. Ich kann wirklich nur sagen, was ich mir wünsche, weil, also ich erwarte da jetzt einfach ein pragmatisches, erwachsenes Vorgehen, ohne irgendwie diese ganzen Attitüden ja, Boxkämpfe, so. Also das haben wir auch nicht verdient, finde ich, als Bürgerinnen und Bürger. Das haben wir einfach nicht verdient, so. Und ich finde aber, wir sind auch selber gefragt in unserer Fähigkeit sozusagen da zu differenzieren und nicht zu sagen, oh, die haben ja schon verloren, wenn sie den und den Punkt aufgeben. So, ich finde auch, wir müssen klug dahin gucken und bewerten, ob das ein guter Kompromiss ist. Und ein Kompromiss heißt halt immer, dass alle auch irgendwie was aufgeben müssen. So. Die Frage ist, wer was aufgibt, ne? Und ich finde, jedem seine Themenzuständigkeit und seine Themenhoheit auch zu gönnen und zu überlassen und da auch vielleicht eine Themenhoheit zu sehen, das wird, glaube ich, die Kunst sein. Aber es muss solide sein und es muss schnell gehen.
Finde ich total spannend, was du sagst, weil ich glaube, das beinhaltet natürlich ganz viel Potenzial zur Unzufriedenheit, bei den Bürgerinnen und Bürgern, wenn es nämlich nicht so gemacht wird. Also wenn es keine Themenhoheit irgendwie zugesteckt wird, sondern wenn alles, ich sage es mal, der Kompromiss nachher so heißt, dass alle sind irgendwie mit dabei, aber keiner ist irgendwie so richtig zufrieden. Weil dann passiert wieder nichts. Und dann denken die Leute, naja, ich habe jetzt CDU oder ich habe SPD oder wen auch immer gewählt, aber das, was die mir versprochen haben, wird ja überhaupt nicht durchgesetzt. Oder das ist dann so ein fauler Kompromiss und das ist natürlich ganz viel sozialer Sprengstoff, der dann schon wieder da drin steckt. Deswegen finde ich diesen Ansatz, diese Themenhoheit irgendwie zu haben und auch sagen, naja, also das ist jetzt euer Thema und da habt ihr so eine Art, ich sage es mal, Richtlinienkompetenz irgendwie auch nochmal, dass ihr da ein bisschen mehr reingeben dürft. Dafür kriegen wir das andere irgendwie so ein bisschen. Ich glaube, das wäre eine Art der Kompromissfindung, die da ganz gut sein könnte. Ich muss sagen, wenn ich dann auf die nächste Woche schaue, ich bin mal gespannt, welche Rolle bei diesen ganzen Verhandlungen der bayerische Foodblogger irgendwie spielen wird. Da bin ich mal gespannt. Und was ich auch noch sehr, sehr spannend finde, gerade durch die Tendenzen der letzten Tage, durch das Erstarken der Linken, ist natürlich jetzt, mal gucken, wie das weitergeht, aber ist natürlich jetzt auch noch eine ganz andere Koalition noch mal denkbar, die weniger, ich sage jetzt mal, Sprengstoff beinhaltet, wenn man sie zusammenfügt als eine andere Koalition, wenn man zum Beispiel Schwarz-Rot-Grün oder sowas sich anschaut, könnte natürlich ein Rot-Rot-Grün nochmal anders irgendwie auch vielleicht funktionieren. Finde ich total spannend, was da gerade passiert, aber das hängt
Ja.
natürlich da sehr viel dran, dass SPD vor allem und noch die Linken sehr, sehr stark noch zulegen, um da Mehrheiten zu schaffen. Spannend auf jeden Fall, was da passiert.
Ja, ich wünsche mir vor allen Dingen auch wirklich eine Koalition, die wirklich auch die neue Rolle Europas und Deutschland in Europa auch wirklich bei allem auch im Blick hat. Und also mit Themenhoheit meine ich eben auch nicht, dass Themen isoliert voneinander sind, sondern ich finde es gerade wichtig zu sagen, wer hat sozusagen vielleicht für ein bestimmtes Thema den Hut auf und auch eine gewisse, wie sagt man so schön, Beinfreiheit, aber gleichzeitig zu sagen, wir erkennen bei allem die Zusammenhänge und wir sehen das nicht getrennt voneinander, sondern wir erkennen die Zusammenhänge. Und ich wünsche mir einfach wirklich Leute in der Regierung, die diese Zusammenhänge immer wieder deutlich machen und die Zusammenhänge sehen und erkennen. Und ja, also das wünsche ich mir einfach wirklich sehr. So,
Ich würde,
ich
glaube
habe
ich,
auch noch
sogar
eine
ganz
Frage.
kurz eine Sache. Ich würde, glaube ich, sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich wünsche mir das auf jeden Fall von der Regierung. Ich wünsche mir das aber auch von der Opposition. Weil wir jetzt in einer Zeit sind, wo die Opposition, und damit klammere ich die 20%, über die wir vorhin mal gesprochen haben, die
Ja.
klammere ich jetzt in dem Fall einfach mal komplett aus, weil das ist alles verloren, so. Aber die anderen Oppositionsparteien oder andere Oppositionspartei, die es ja geben wird, ja, dass die inhaltlich arbeiten, ja, dass dieser ganze Populismus-Mist einfach mal weggeschoben wird und nicht auf alles sofort draufgehauen wird, was ja eine ganz klassische Oppositionssache ist. Jetzt zum Beispiel ist auch natürlich im Wahlkampf ist alles schlecht, was die Regierung macht, und man möchte sich natürlich selbst positionieren. Es ist verständlich auf der einen Seite. Wir sind aber gerade in einer Situation, wo ich mir von der Opposition, und ich meine es eben nicht diese 20%, erwarte, dass sie gerne Alternativvorschläge machen, dass sie die Hand oder den Finger in die Wunde legen und sagen, okay, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut für unser Land. Aber aufhören, auf alles draufzuschlagen, was sich nur irgendwie bewegt, was mal eine Änderung sein könnte, was nicht dem eigenen Parteiprogramm entspricht. Das erwarte ich eigentlich in der jetzigen Situation, in der wir jetzt sind, in der alle demokratischen Parteien zusammenarbeiten müssen, ob es jetzt Opposition ist oder ob es Regierung ist. Ich bin da nicht ganz so optimistisch, dass das so sein wird. Kommt natürlich auf die Partei an, die dann sich in der Opposition befindet. Und wie alles irgendwie dann, ich sage es mal, die ersten politischen Entscheidungen laufen werden. Aber irgendwie, finde ich, haben wir das verdient, dass es jetzt mal so weitergeht und dass sich alle mal wieder daran erinnern, was eigentlich ihr Job ist. Ihr Job ist eigentlich, Politik zu machen und Deutschland voranzubringen. Das haben die alle mal geschworen, das haben die alle mal im Kopf gehabt, als sie angefangen haben, politisch aktiv zu werden. Und das würde ich mir wünschen.
So, ich wusste es. Wir schaffen nur zwei Fragen. Noch mal eine zweite Frage. Ist doch meine zweite, ne? Ja.
Du hast so eine Riesenfrage gestellt, ja.
Das stimmt. Ich weiß nicht, ob die zweite deutlich kleiner wird, aber ich muss da jetzt gerade so ein bisschen drüber nachdenken. Ich moderiere irgendwie in Kürze eine Veranstaltung, die heißt Future Skills Summit. Da geht es vor allen Dingen um Zukunftskompetenzen, also wirklich mit Blick auf Bildungssystem, ne? Also wie können Zukunftskompetenzen im Bildungssystem quer durch alle Säulen des Bildungssystems, von der frühkindlichen Bildung über die schulische Bildung, Hochschulbildung, Berufsbildung, wie Weiterbildung, wie können da sozusagen Zukunftskompetenzen gestärkt werden? Wir waren da eben gerade schon so ein bisschen bei, ne? Was wir eigentlich auch als Bürgerinnen und Bürger lernen müssen in diesen herausfordernden Zeiten. Ich hatte gestern ein Vorgespräch mit zwei Protagonisten. Auf das Gespräch freue ich mich schon sehr. Das ist, sind Nathalie Knapp, die Autorin, und Amina Sehi, der ja recht bekannte Soziologieprofessor aus München. Und da ging es halt natürlich auch um die Frage, was sind überhaupt Future Skills und worüber reden wir da eigentlich? Und ich glaube ja, dass wir haben jetzt viel davon gesprochen, was die Politik irgendwie können muss und was die machen soll und so. Und ich finde aber auch, an uns sind ja auch als Bürgerinnen und Bürger neue Erwartungen gestellt, finde ich, um die Demokratie zu tragen. Was glaubst du denn sind, und ich meine, du hast ein kleines Kind, da geht es natürlich auch nochmal ganz klar auch um die Frage, so, was wünschst du dir, was sie für Zukunftskompetenzen im Laufe ihrer schulischen oder ihrer Bildung irgendwie sozusagen erwirbt, und was glaubst du, was sind so die entscheidenden Zukunftskompetenzen, die wir brauchen aktuell und mit Blick auf eine auch erstrebenswerte Zukunft?
Ja. Oh, auch wieder eine große Frage, ne?
Ich weiß, wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, aber ich finde die Frage spannend, weil ich da selber auch so drüber
Nee,
nachdenke.
ich find's mega spannend. Ich finde total spannend, dieses, was sind eigentlich Future Skills, ne? Was ist das eigentlich? Sind es jetzt irgendwelche anderen Skills, die wir jetzt brauchen? Oder wie unterscheiden sich Future Skills von Skills, also die jetzt eigentlich schon gefragt sind, ne? Also ganz klar, diese Soft Skills irgendwie, ne? Also dieses Zwischenmenschliche, wie kann ich irgendwie diskutieren, wie kann ich soziale Netzwerke irgendwie, also, und ich meine das nicht digitale soziale Netzwerke, sondern irgendwie Freundschaften pflegen, mit Kolleginnen, mit Kollegen sprechen, das alles, was so dazwischen ist. Und ich meine es gar nicht mal diese reine, das reine Wissen anhäufen, sondern das, was so quasi das, der ganze Kit, der das irgendwie alles zusammenhält. Es ist wirklich schwierig. Ich glaube, in der nächsten Zeit wird entscheidend werden, wie gesagt, der Zugang zu Wissen ist, glaube ich, nicht das Problem. Also ich glaube, den Zugang zu Wissen, den werden wir haben. Ich glaube, wir müssen entscheiden, was sind wirkliche Fakten und was sind immer diese Fake News, von denen irgendwie gesprochen werden. Also was stimmt wirklich? Medienkompetenz wird eine sehr, sehr entscheidende Sache sein, auch gerade wenn wir auf KI schauen und sowas, was ist denn wirklich echt und was ist nicht echt? Und auch die Definition von echt muss man vielleicht auch nochmal genau anschauen. Aber wenn du jetzt fragst, was mir wirklich wichtig ist, für meine Tochter zum Beispiel auch, und wenn ich auf andere Kinder irgendwie schaue, was denen unbedingt mitgegeben werden muss, dann ist es gar nicht dieses Fachwissen, es ist nicht irgendwie, die müssen irgendwas auswendig lernen, sondern dass es gute Menschen werden, dass sie soziale Menschen werden, dass sie miteinander umgehen können, dass sie andere respektieren, andere Meinungen respektieren, Respekt vorm Alter haben, aber sich selbst auch, dass sie mutig sind, dass sie stark sind, dass sie sich selbst was zutrauen, und dass sie den Glauben daran haben, dass sie die Welt verändern können. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch und irgendwie alles, aber da mache ich mir tatsächlich Gedanken drum, ne, irgendwie. Und das ist, ich glaube, das ist das Entscheidende. Das ist auch wieder so eine Floskel irgendwie. Ja, den Kindern gehört die Zukunft irgendwie sowas. Wenn ich mir das jetzt gerade alles anschaue, dann denke ich, nee, den Kindern gehört gar nichts gerade. Also vor allem nicht die Zukunft. Ne? Die Zukunft gehört den alten Menschen, die sie gerade machen. Und die Jungen haben da wenig mitzureden. Die müssen dann damit leben, was übrig bleibt. So ein bisschen. Und
Frage ist, was ist überhaupt auch Zukunft gerade? Also was, ne?
genau. Also das ganz, 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 ganz schwierig alles. Aber wenn du mich so fragst, würde ich sagen, den Kindern das Selbstvertrauen mitgeben in ihre eigenen Fähigkeiten, in das, was sie selbst können, was sie selbst schaffen wollen, vertrauen, dass sie zusammen viel erreichen können. Und ja, in so eine Richtung, glaube ich, würde es gehen, versuchen, aus den Kindern vorzuleben. Und ich bin der festen Überzeugung, es geht nur über ein Vorleben. Es geht nicht über, mach das bitte so, aber Papa macht es anders. Ne? Also fahr du mal mit Helm Fahrrad, Papa fährt ohne. Ne? Also sowas halt, das funktioniert nicht. Ich glaube, wenn wir mehr so ticken würden, dann würde sich die Gesellschaft auch wirklich nochmal zum Positiven wenden, weil wir ja auch unsere Einstellung ändern müssten. Ja, ich bleibe da ein bisschen schwammig, tut mir leid, ich würde es
Nee,
jetzt gerne konkreter machen, aber
ich
in so eine
glaube,
Richtung, glaube ich, geht es bei mir.
das kann ja auch gar nicht. Ich finde das schön, was du sagst. So, und ich, also es ist auch durchaus eine Frage, über die ich selber auch nachdenke. Ich habe irgendwie gedacht, was soll denn so eine Kompetenz, also was sollen denn solche Fähigkeiten, was ist denn das Ziel? So, also, und da habe ich gedacht, es geht eigentlich genau darum, worüber wir vorhin auch schon gesprochen haben, so ein bisschen. Es geht eigentlich darum, angesichts der Komplexität unserer Welt nicht über, also nicht, dass die Überforderung nicht, also dass Menschen sich nicht überfordert fühlen mit der, oder zumindest nicht konstant, also dass wir uns punktuell überfordert fühlen. Ich glaube, das ist menschlich und das ist auch total normal, aber dass sozusagen nicht so eine festsitzende Überforderung mit dem Leben passiert, sondern dass es immer noch genug Wunsch und Wille und Kraft gibt, die Zukunft in die Hand zu nehmen, so wie du das gerade auch beschrieben hast, ne? Also, und dann ist für mich die Frage, was brauchst du dafür eigentlich? Welche Fähigkeiten brauchst du eigentlich? Und da sind wir natürlich immer irgendwie wieder auch bei diesem Thema Ambiguitätstoleranz, ne? Und die Nathalie Knapp hat gestern einen ganz, ganz schönen Begriff genannt, über den ich auch gerade irgendwie noch so immer ein bisschen nachdenke, Unsicherheitskompetenz, ne? Also uns sicher zu fühlen, obwohl wir auch in manchem unsicher sind, ne? Das ist das, was du natürlich auch gerade beschrieben hast, ne? So dieses immer noch das Gefühl zu haben, ich kann es selbst in die Hand nehmen, auch wenn Dinge unsicher sind. Und habe irgendwie auch einen Antrieb sozusagen für überhaupt die Zukunft zu gestalten. So. Und was sind das aber für Fähigkeiten? Also wie kann man die lernen? Also das ist halt die spannende Frage, ne?
Ich würde, glaube ich, sogar noch ein Stückchen weitergehen und sagen, dass es gar keine spezifischen Future Skills irgendwie. Natürlich gibt es welche, die wir irgendwie alle brauchen. Ich glaube aber, dass zum Beispiel jedes Kind eigene Fähigkeiten hat und jeder kann irgendetwas besonders gut. Und auch wenn das jetzt vielleicht nicht unter die Definition Future Skills irgendwie fällt, glaube ich, dass es unglaublich wichtig ist und dass es am Schluss eben diese Pluralität ist, dieser bunte Strauß von Fähigkeiten, die irgendwie alle mitbringen. Das eine Kind kann das besonders gut, das andere kann das gut und das eine kann vielleicht total gut irgendwie diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt schon in der kleinen Gruppe irgendwie. Das Kind ist das irgendwie, wo man merkt, ah, die Gruppe funktioniert gut, wenn es dabei ist oder sowas. Und das andere kann halt irgendwas anderes total gut, aber die Gruppe funktioniert am Ende nur, wenn alle das, was sie gut können, irgendwie reinbringen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wirklich jeder Mensch irgendetwas sehr, sehr gut kann, auch wenn er es vielleicht noch nicht gefunden hat selbst. Und ich muss schon sagen, das zerreißt mir manchmal echt das Herz, wenn ich das irgendwie sehe bei manchen Kindern, die sagen, ich kann nichts, ich werde nicht gebraucht, und sich selbst irgendwie so als kein wertvolles Mitglied der Gesellschaft irgendwie schon sehen. Und da denke ich mir, hey, du bist 5 Jahre alt oder du bist 6 Jahre alt. Was ist da schiefgelaufen, dass du quasi jetzt schon so auf dem Weg bist? Und deswegen, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder irgendetwas besonders gut kann, auch wenn er es vielleicht noch nicht genau gefunden hat oder vielleicht auf der einen Seite sieht, okay, das ist jetzt nichts wert, ich kann damit keinen Wert erschaffen. Vielleicht muss man den Wert erst noch finden, der damit erschaffen wird. Und wir wissen alle nicht, was in Zukunft wichtig werden wird. Das sind immer nur Prognosen, die da kommen. Und das finde ich immer so ein bisschen da, deswegen ist mir so wichtig, dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken. Und dieses Selbstvertrauen ist, glaube ich, in der heutigen Zeit noch wichtiger, um da voranzukommen.
Ja, und da wird es dann, glaube ich, man kann es dann, das ist wirklich dann sowas, was quer zu allem liegt. Also sozusagen, weil ich finde es schön, wie du es gerade irgendwie nochmal auch formuliert hast, dass jeder Mensch irgendwie auch was einbringen kann und sozusagen, was braucht es für Methoden, um das zum Scheinen zu bringen, ne? Also,
Auf jeden Fall.
dass jeder Mensch das auch selber erfahren darf, etwas zu können und sich in positiver Weise einzubringen und das eigene Leben zu gestalten. Ich meine es jetzt gar nicht immer nur sozial, sondern auch selbstständig und das eigene Leben zu gestalten. Und die Frage, nicht nur Probleme zu erkennen, sondern zu entscheiden, wie gehe ich damit um. So.
Genau.
Und das, ich überlege immer, wie das sozusagen im Bildungssystem vermittelt werden kann. Also ich finde die Frage der Vermittlung fast irgendwie noch schwieriger als die Frage,
Unglaublich.
was ist das überhaupt? Weil ich glaube, es ist wirklich Raum für Selbsterfahrung und Offenheit für auch kleine Dinge. Also das müssen nicht immer die sein, die Klassensprecherin oder Klassensprecher werden oder was weiß ich, sondern Raum für die unterschiedlichsten Formen von Können und Talenten und sein dürfen. Also so, und ich glaube, wenn du erlebst, dass du mit dem, wie du bist, auch sein darfst und dass du daraus was Gutes machen kannst,
Ja.
dann glaube ich, dass das auch zu einer Stärke führt, die dich auch in wilden Zeiten auf eine Weise sicher fühlen lässt.
Ja, und wenn wir
So.
darüber sprechen, dann sprechen wir eigentlich von der kompletten Reformation vom gesamten Bildungssystem, weil das ist so gerade nicht hinterlegt, sondern bei uns geht es um die Vermittlung von Wissen in erster Linie, in allen verschiedenen Stufen. Da sind wir beim föderativen System in Deutschland, wo Bildung hinterlegt ist, und dann sind wir wieder genau beim Thema Wahlkampf, dass Bildung im Wahlkampf kein Thema war, weil immer gesagt wird, naja, das ist ja Ländersache und wir haben da nur so einen ganz kleinen Teil, den wir irgendwie beeinflussen können. Und deswegen packen wir dieses Thema jetzt einfach mal nicht an. Wir haben natürlich unsere Ideen, aber kompatibel sind die ja sowieso nicht. Und deswegen sind wir quasi genau wieder da. Und das ist ein Punkt, den muss man anpacken, um zukunftsfähig aufgestellt zu sein.
Ich habe einen Vorschlag. Lass uns das Bildungssystem nächstes Mal reformieren, ja?
Lass uns das machen. Und wenn wir dabei sind, machen wir Gesundheit gleich mit.
Genau.
Die haben es auch nötig, ja.
Genau. Das kriegen wir in einer Folge hin. Martin,
Kriegen wir
das
hin.
war, hier scheint immer noch, es ist strahlend blauer Himmel, es ist ganz toll. So, man muss sich ja auf die positiven Sachen auch konzentrieren. Positiv war auch unser Gespräch heute. Das fand ich total schön.
War sehr schön,
Ich
danke dir.
danke dir. Werd gesund. Bis bald.
Mach ich. Und du bleib gesund. Okay, bis bald.
Ja,
Schön war's.
danke.
Danke dir, Julia. Ciao.
Tschüss.